Crudo, der Podcast über Kulinarik, lokale Helden und einfach das Leben. Viel Spass beim Hören.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Crudo, herzlich willkommen zu unserer vierten Folge, wo wir direkt in Bangkok aufnehmen. Mein heutiger Gast ist der David Hartwig, der sich im Restaurant Ignif von Andreas Gaminada in Bangkok einen Michelin-Stern erkocht hat und seit kurzem mit einem eigenen Projekt unterwegs ist. Sabadee Kap, David.
Sorry, Sergio, Sabadee Kap.
Wir machen auf Schweizerdeutsch weiter, aber ihr merkt, wir sind das erste Mal nicht in Luzern, nicht in der La Bestia, bei Zöberitivo, wo wir den Podcast gerade aufnehmen, sondern wir sind mitten in Bangkok, in Thailand, genauer gesagt im Restaurant Satifood von David Hartwig. Wie geht's dir?
Super gut.
Super gut.
Vielen Dank, dass ich da sein darf oder dass du da hingekommen bist.
Ja, es ist ein weiterer Weg das mal für einen Podcast aufzunehmen, was man nicht alles macht für Zuhörerinnen und Zuhörer, ich würde sagen.
Ja, definitiv.
Es hat sich schon mal gelohnt, mega schön da. Mega coole Foto vor uns, zu dem kommen wir noch ein bisschen später. David, bevor wir auf das neue Projekt sprechen kommen, wo wir jetzt hier sitzen, das Satifood, das wirst du uns noch erklären, was das Konzept dahinter steckt. Möchte ich ein bisschen mehr über dich erfahren, das Rad ein bisschen zurückdrehen. Du bist im Engadin aufgewachsen, ist das richtig?
Nein, ich bin eigentlich in Zürich aufgewachsen.
Jawohl.
Ich bin in Winterthur geboren und dann mit 5 sind wir auf Eck gezogen, das ist bei Uster. Nach dem Greifensee und dann bin ich dort bis zur 5. Klasse und dann sind wir ins Engadin gezogen. Also ich bin so ein bisschen ein Gemisch zwischen Zürich und Engadin, also ein bisschen zwei Herzen.
Sag immer
die Arroganz von einem Zürcher und der Stolz von einem Bündner.
Und Sturheit vom Steinbock. Genau. Nein, das kenne ich natürlich, ich als halber Italiener bei zwei Herzen. Aber wir sind jetzt in Bangkok, aber das können wir später. Du bist standiger Koch, du bist ein Sternekoch, zu dem können wir dann auch noch sprechen. Wie bist du zum Kochen gekommen? Was hat dich dazu bewogen? Du hast eine Lehre gemacht, ist das richtig?
Genau, ich habe eine ganz normale Lehre gemacht. Was hat mich dazu bewogen? Ich habe, glaube ich, wie viele Köche nicht wirklich gewusst, was ich machen will. Ich komme von einer Familie, wo eigentlich alles Akademiker sind. Und Schule war schon früher nicht meine Stärke gewesen und auch nicht mein Liebste. Und habe dann so ein bisschen aus dem Nichtwissen, was ich machen soll. Habe ich dort schon, glaube mit 13, 14 habe ich ein paar so Sommerjobs gemacht in Hotels und habe dann gefunden, warum nicht Koch machen, das haben ein paar andere Kollegen auch gemacht. Und ja, wir haben dann alle immer gesagt, eben, ja, mach etwas, was du gerne hast. Und dann habe ich gefunden, gut, ich gehe gerne in den Ausgang, ich habe gerne Musik, ich mache gerne Party, das ist kein Job. Da habe ich gefunden, gut, ich esse gerne, vielleicht ist Kochen etwas, was mir passt und das habe ich dann auch so pursued.
Super, wo hast du denn gelernt?
Ich habe zuerst in einem Hotel angefangen, in Pontresina, das heisst Hotel Walter. Das war ein komischer Anfang gewesen, das hat nicht so gepasst. Das war sehr, wie soll ich sagen, ostdeutsch-lastig gewesen. Auch vom Klima her und das weisst vielleicht, das ist...
Ich weiß nicht, wie das Klima, als ostdeutsche Klima, komm, sag. Es lässt auch niemand zu von Ostdeutschland, also kannst du wirklich voll rausgehen.
Ja, und dann habe ich in einen kleineren Betrieb gewechselt, in Bever, Cesar Salis, das war ein kleines Familienhotel. Genau, und das war dann super gewesen.
Mega cool. Und dann bist du... Dann hast du deinen Lehrabschluss gemacht. Bist du noch ein bisschen geblieben dort? Oder was waren so deine Stationen? Kochentechnisch, das war ein Koche in dem Hotel Wald. Was ist gerade Waldeck?
Cesar Salis.
Cesar Salis.
Das war so ein kleines Romantikhotel mit sind das etwa 25, 30 Zimmer.
Ja.
Wir hatten dort 13 oder 14 Gummiopunkte. so gut bürgerliche Küche.
Ja.
Mit à la carte, mit Halbpension, Frühstücksbuffet, also so ein bisschen alles, was dazugehört zum Lernen. Ganz klein gewesen, wir sind dort, sind wir zu viert in der Küche gewesen. Also ich habe dort wirklich von Tellerwäsche bis zu
von der Pike,
ja. Saucier alles durchgemacht. Und das war eine super, super Zeit für mich in der Lehre. Und ich bin dann nachher direkt ins Militär, wie wahrscheinlich die meisten Köche. Irgendwie dann müde.
Und du bist der Chefkoch gewesen, der Truppenkoch.
Ich bin Truppenkoch gewesen, ja. Ich habe dann ich habe es geschafft, dass ich nicht weitermachen musste. Weil wir dort keinen Küche gekauft haben.
Ja.
Und dann haben wir dort so eine, wie nennt man das? Wir sind dann zwei Köche und haben das so als Küche quasi gemacht, ohne Küche Ausbildung. Aber das ist ja nicht so eine Sache. Ja. Genau, und ich bin dann durch einen Kollegen von meinem Vater, habe ich dann schnell so ein bisschen Engadin gemerkt, das ist so ein bisschen eng und ich wollte ein bisschen weg. Und dann bin ich auf Amerika. Habe ich dort 6 Monate in Long Island in New York. Habe ich einen Sommerjob gemacht in einem Country Club. So ein Private Member Club. Das war super gewesen. Also dort haben wir eigentlich jeden Tag etwas anderes gesehen. Dort haben wir Live Buffet Stations gehabt. Wir haben à la carte Service gehabt. Wir haben Collaboration Dinners gehabt, wir haben Golf Tournament, Lobster Bake on the Beach, also wirklich
von der Kochjahre ist das so typisch amerikanisch, Barbecue.
Ja, so ein Gemisch, also sehr amerikanisch natürlich, aber natürlich auch sehr viel internationalen Einfluss. Weißt du, selbst mal zu Amerika gewesen bist, aber es ist wirklich einfach ein buntes Gemisch von allem Möglichen und das ist sehr, hat mir sehr die Augen geöffnet dort. Wir haben dort auch
inwiefern die Augen geöffnet?
Ja, kulturell und was auch Gastronomie möglich ist, was die Leute in der Gastronomie ausmacht. In Sachen Mindset auch. Also es hat dort viele so Familienväter gehabt, die Lehrer sind eigentlich, die 3-mal in der Woche am Abend sind, servieren. So Sachen. Und das siehst du in der Schweiz jetzt nicht so oft. Und wir haben ein Dormitory gehabt, also wo alle die Interns gewesen sind für den Sommer. Das sind, glaube ich, etwa 40 Leute gewesen. Wir haben dort über 30 Nationen gehabt, also allen 7 Kontinenten. Also das ist auch kulturell sehr spannend gewesen. Hat mir sehr die Augen geöffnet. Und dann bin ich zurück in die Schweiz und habe dort dann das erste Mal im Fine Dining geschafft. In einem kleinen Hotel in Fdan, im Unterengadin. Damals bei Martin Göschel und habe dort dann so ein neu das Kochen gelernt, auf eine andere Art und Weise. Dort haben wir auch eigentlich 3 Restaurants von einer Küche ausgekocht. Also auch von Frühstücks à la carte bis zu Frühstücksbuffet bis zu traditioneller Bündner Stüva. Wir haben das ein Michelin-Sterne-Restaurant mit 18 Gourmet-Pink gehabt dort auch. Und haben dort alles von servieren, bis zu kochen, bis zu Kräuter sammeln, bis zu, ja, also sehr, sehr naturtreue Küche immer dort gehabt. Und das hat mir sehr Spass gemacht. Und dort habe ich mich so ein bisschen ins Kochen dann verliebt, aber in die Gastronomie und Kulinarik.
Und das erste Mal so ein bisschen richtig Fine Dining eigentlich, und das hat dich so ein bisschen gepackt.
Genau, und das ist auch so ein bisschen, ich bin in meiner Jugend immer Sport gemacht. Und habe das dann natürlich aufgehört, habe Eishockey gespielt, Fußball gespielt, das dann natürlich aufgehört, weil das natürlich schwierig ist dann in der Lehre. Und dort war das dann auch wirklich so ein bisschen das erste Mal gewesen, was auch ein bisschen sportlich war. Und wirklich auch, oder da geht es darum, wer kann so schnell wie möglich Mise en place machen, so perfekt wie möglich. Das kennst du, das ist natürlich, das hat mir sehr Spass gemacht.
Okay.
Genau. Und dann ist der Göschel auf Deutschland, da bin ich mit ihm mitgegangen. Haben wir dort in Nagold das Restaurant aufgemacht, da bin ich fast ein Jahr gewesen. Das war natürlich auch sehr spannend gewesen. Dort haben wir ein Steakhouse gehabt und ein Gourmet-Restaurant, auch von der gleichen Küche aus. Mit einem Lift noch, also super.
Ich frage mich manchmal, weißt du, wie du das jetzt zweimal erwähnst, oder aus der gleichen Küche raus hast du in einem Fine-Dining-Restaurant und in diesem hast du kein Fine-Dining-Restaurant. Mhm. Also die gleiche Küche macht eigentlich beides, oder? Hast du einfach verschiedene Preise. Aber das Küche, Küche-Leute, das Küche-Team sind die gleichen, oder? Das ist oftmals
genau.
So.
Das genau, ja.
Du hast nicht eine spezielle Fine-Dining-Küche, sondern es ist eine Küche, die dann verschiedene Säle eigentlich
genau.
Bedient. Oder?
Genau.
Ja. Spannend. Und von Deutschland dort bist du nachher da irgendeinisch, also wir sitzen in Bangkok, oder? Ich weiß nicht, ob du es
genau,
gemerkt
genau,
hast.
Ja. Nein, dann bin ich nochmal auf Amerika.
Ah, bist du noch eins zurück?
Genau,
okay.
Dann bin ich nochmal auf Amerika. Also ich bin dann nachher nochmal auf Amerika. Bin dann zweimal auf Amerika. Wieder mit einem J1-Visum. Das ist so ein Einjahresvisum. Und habe dann dort zwei Restaurants geschafft. Eins ist ein österreichisches Fine-Dining-Restaurant gewesen. Ganz klassisch. Und das anderthalbe Jahr bin ich im Nomad gewesen. Das ist dazu mal von Daniel Humm und Wilgedera.
Ja.
Und das hat mich dann halt auch nochmal auf einer ganz anderen Ebene.
So, ja. Hat es immer noch dort Humm, oder?
Nein, so viel ich weiß, haben sie das Nomad verkauft.
Ja.
Und nicht mehr, sie haben dann weiterhin aufgemacht. Und das in New York ist auch zugegangen.
Jawohl.
Also das haben sie nicht mehr. Genau, und dann bin ich zurück in die Schweiz und habe dann mich auf verschiedene Stationen beworben, unter anderem auch im Schloss Schauenstein.
Mhm.
Habe dann dort eine Probe arbeiten. Und dann haben sie mir angerufen und ein halbes Jahr später eine Stelle angeboten.
Jawohl.
Und da habe ich in der Zwischenzeit einfach noch so ein bisschen Job gemacht.
Sie haben den Job angeboten für Schauenstein, für das Schloss Schauenstein.
Genau, ja.
Okay.
Genau.
Und dann besteht der es steht angefangen.
Genau. Das war im 2017, glaube ich.
Ja.
Ja. Und dann bin ich dort, bin ich eineinhalb Jahre dort gewesen. Und dann hat er so ein Sabbatical gemacht.
Wer ist er? Der Andreas Caminada.
Andreas Caminada, ja.
Hat er ein Sabbatical gemacht?
Genau, er hat dann ein Sabbatical gemacht. Und dann wäre die Frage, ob man in, was ist es, sechs oder sieben oder acht Monate nachher, ob man dann wieder anfängt. Und dann habe ich so ein bisschen nicht sicher gewesen, was ich mache. Habe dann noch ein bisschen Caterings gemacht mit dem Catering, den er hat.
Mhm.
Und habe dann aber einen Job in Amerika angenommen. Ich habe ihm dann dort gesagt, wenn er irgendwann etwas im Ausland hat, würde ich das gerne machen. Und das haben sie dann später. Sind sie auf mich zugekommen und haben das natürlich dann mir angeboten, als ich dann zu Amerika war. Es war ein bisschen komisches Timing. Ich war erst 16 Monate da. Und das ist glücklicherweise und unglücklicherweise hat das nicht so gepasst dort, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ja, dann hat mir seine Frau, Zara, hat mir eine E-Mail geschrieben und so ein bisschen gesagt, eben, ja, ich weiss. Ganz ein bisschen schlechtes Timing. Bist gerade auf Amerika, riesen Aufwand gemacht. Aber eben, wir machen da in Bangkok Signifood und wir dachten, wir würden dir das gerne sagen. Ja, und da habe ich eigentlich direkt nächsten Tag angerufen, Telefon gehabt und dann habe ich es eigentlich schon zugesagt.
Und zugesagt.
Genau.
Aber liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich glaube, der Kreis schließt sich jetzt. Jetzt wissen wir so ein bisschen, der David. ja, man muss es ja erklären, sie sehen dich ja nicht, gell? Und sie kennen dich vielleicht auch noch nicht. Das Igniv in Bangkok von Andreas Caminada, das hat vor vier Jahren, glaube ich, das gewesen, gell? Hat das etwa fünf Jahre aufgetaucht?
Fünf Jahre, 2020. Genau.
Und durch deinen Freiheitsgedanken von früher, weil du sagst, Sengadin ist dir ein bisschen zu eng, du bist in verschiedenen Stationen, so ein bisschen weltenbummlerisch unterwegs gewesen, in Deutschland, Amerika ein paar Mal. Und dann kommst du nach Bangkok. Du bist vorher aber noch nie in Bangkok gewesen, oder?
Nein, ich war noch nie in Bangkok gewesen. Nein.
Und dann sagst du einfach mal schnell, ja, jetzt gehen wir schnell in die 11 Millionen Stadt.
Du, ich hatte immer so ein bisschen eine Hassliebe gehabt mit New York und Amerika grundsätzlich. Ich irgendwie kulturell als Kind bin ich so mit amerikanischer Kultur, von der Musik her, vom Film her,
Mode
aufwachsen. Dass ich immer das Gefühl hatte, Amerika ist der Shit.
Ich
habe dann einfach gemerkt, nein, es ist nicht dort, wo ich hergehöre. Ja. Und auch nicht dort, wo ich will sein. Und habe dann wie gefunden, gut, jetzt habe ich das Angebot, auf Bangkok zu gehen. Ich bin jetzt da gerade in New York unglücklich mit der Situation und mit dem Job. In der Schweiz will ich nicht. Jetzt habe ich aber ein Angebot von einem Schweizer Koch, den ich mega respektiere und mega gerne habe. Und auch die Philosophie und das Konzept voll dahinter stehen kann und auch kennen. Ja, also im schlimmsten Fall bin ich in Bangkok und mag die Stadt nicht, aber habe dafür einen Job, den ich voll geil finde.
Ja, ja, ja.
Und habe dann gefunden, gut, da kannst du eigentlich nur gewinnen.
Ja, das ist es.
Und habe dann das Risiko quasi auf mich genommen und bin dann auch mit dem Arne, mit ihm habe ich das aufgemacht. Er hat es jetzt übernommen nach mir, der Arne Rien.
Der Chefkoch, der jetzige Chefkoch.
Genau, gell? Genau. Ja. Also wir sind dort von Anfang an zusammen.
Mhm.
Als Pre-Opening haben wir alles zusammen gemacht. Sind wir noch 10 Tage auf Bangkok, um die vom Hotel kennenlernen, dass die auch sich gut fühlen mit uns.
Zur Information, Zuhörerinnen und Zuhörer, das IGNIF ist im St. Regis Hotel,
genau,
da in Bangkok. Ja. Genau, das heisst im EG und jetzt zwei Restaurants Zuma und
korrekt.
Das IGNIF. Genau. Das ist ja schon noch, also du musst ja, das braucht ein bisschen Mut, aber du bist jung. Ich glaube, das ist, du hast den Job, du kommst nach Bangkok. Und wie muss man sich das jetzt vorstellen? Oder? Du hast jetzt aber gesagt, Dominade sind ein Tragleiter, die haben den Job abgebaut als Chefkoch, oder? Ist das richtig von Anfang an als Chefkoch? Es ist ein neues Restaurant, das heisst, es geht von der Pike auf, hilfst du das mit aufbauen? Oder baust du es auf? Wie stark ist denn da der Einfluss gewesen? Weißt du, wie man muss sich das vorstellen? Ist der Andreas gekommen und hat gesagt, hey, look, das ist unser Menü? Oder wie gross sind da deine Freiheiten gewesen, in dem Fine Dining Bereich das Menü zusammenzustellen und das Konzeptionelle so umsetzen, wie man sich das vorstellt?
Ja, das ist eine gute Frage. Oder eine Frage, die viele stellen. Also grundsätzlich, ich glaube, wenn man beim Andreas oder im Universum Andreas Caminada geschafft hat, dann eine Zeit lang, dann kennt man so ein bisschen die DNA, auch die Philosophie dahinter, was man sollte machen oder nicht machen. Für mich ist das natürlich sehr einfach zu verstehen, weil ich
das kennt hast.
Ich kenne das. Ich komme auch von dieser Region, also ich kenne Graubünden, ich kenne die Schweiz. Ich habe das gleiche Denken wie er, so ein gewisse, vom Aufwachsen her. Jetzt nicht genau das gleiche, würde ich jetzt nicht sagen, aber so es ist viel einfacher für mich, ihn zu verstehen, als jetzt vielleicht für jemanden von Hamburg.
Yeah.
Und IGNIF hat relativ klare DNA, was du, also ein Framework,
was heißt IGNIF? Wo du drin... Was heisst IGNIF eigentlich?
Das ist ein Nest.
Das ist jetzt ein Nest auf Retromanisch, gell?
Genau, und die Idee dort ist wirklich, dass du zusammenkommst an einen Tisch und dann alles teilen. Das ist so ein bisschen ein Sharing-Konzept.
Und das passt natürlich auf Thailand. Ja, Thai-Kochen ist ja grundsätzlich auch ein Sharing-Konzept.
Grundsätzlich passt das auf Thailand kulturell. Ja.
Kulturell.
Also ich glaube, in jeder Kultur ist Teilen ein Thema.
Das ist aber schon in einer vorgängigen Folge gehabt. Das Fett zum Beispiel, wo der Simon bei uns war, das ist ja auch so ein Konzept. Er hat gesagt, ja, der Schweizer hat das, oder der Luzerner hat das am Anfang nicht so ganz verstanden. Das Konzept vom Teilen, weil man es in der Schweizer Küche nicht so gehört hat. Aber eben kulturell bedingt. Ja. In Thailand ist das natürlich auch völlig
normal. Also ich glaube, in der Schweiz ist das auch ein Thema, weil du halt... Aber in der Gastronomie nicht. Das ist, also ich meine, zuhause tun wir ja alle, da macht es Mami einen Auflauf, und der kommt auf den Tisch und es nehmen alle. Und,
aber es ist doch schon so, weißt du, dass du dort im das Hotel zurückdenkst, wo du angefangen hast, die Kochlehrer
machen.
Teller-Service, drei Gänger, vier Gänger.
Absolut, ja.
Das ist ein bisschen mehr besser als noch Amis und so, oder?
Ja.
Und das Konzept vom IGNIF, das ist wirklich auch das Sharing-Konzept, oder?
Genau.
Das passt ja dann schlussendlich da rein. Genau. Das ist das, was ich davor gesagt habe. So die Übergänge, ich muss das immer noch trainieren. Aber was siehst du, oder wo du da reingekommen bist, das ist eben, das hast du mit aufgebaut, das irgendwie aufgebaut. Was sind die Schwierigkeiten gewesen für dich am Anfang? Ich meine, du bist ja nicht nur in ein Restaurant küchentechnisch aufgebaut, sondern du bist ja noch in einer neuen Stadt. Eine Stadt, die kann überwältigen sein. Also das ist so ein bisschen meine Erfahrung, als ich das erste Mal auf Bangkok gekommen bin. Das kann ja dann schon chaotisch, organisiert, chaotisch, nicht organisiert. Es ist so, wie es ist, wie wir beide das gut können. Wie hast du das, was sind die Schwierigkeiten für dich?
Also vielleicht zuerst zu Bangkok selber. Ich glaube, mit dem Grund, warum Bangkok so beliebt ist bei Köch, ist, dass es eine ADHS-gerechte Stadt ist. und ich glaube, das ist natürlich auch, oder, für viele Köche, die blühen auf in einem chaotischen
Umfeld.
Darum sind wir auch gerne in einer Küche.
Ja.
Und ich glaube, Bangkok ist ein ähnlich. Und jetzt vielleicht jemand, der es gerne organisiert hat und klar hat und ruhig. Für die ist Bangkok nicht so cool. Also ich habe mich sehr schnell wohlgefühlt und auch die Heim in Bangkok. Es ist sehr einfach, um sich da zurechtzufinden und auch sich zu organisieren. Ganz einfach auch zum Herziehen. Also zum Beispiel nur Wohnungen sind alle möbliert da.
Mhm.
Zum Beispiel in der Schweiz, das weißt du, ist das ja nicht so. Da musst du noch manchmal sogar noch Küche selber reinbauen. In Amerika ist das ähnlich. Also dort ist das erstens grausam teuer und extrem mühsam. Und in Bangkok ist das wirklich, also da kannst du ein Studio nehmen für 400 Franken und morgen einziehen. Also es ist wirklich, und auch in einem Monat wieder rausziehen mit dem Koffer. Also es ist sehr, sehr einfach. Und dann natürlich, Schwierigkeiten. Ich glaube, also
es kann auch sein, dass es nicht wirklich Schwierigkeiten gegeben hat. Das kann man sich vorstellen.
Also vom Leben her nicht wirklich. Ja, nein. Ja. Also klar, natürlich musst du natürlich zuerst Kultur kennenlernen. Ich habe natürlich null Bezug gehabt zu der Thai-Kultur vorher. Ich habe auch niemanden in meiner Familie oder Umfeld, wo irgendwie mal in Asien war oder Thailänder gekannt hat oder so. Also das war sicher etwas gewesen, wo wir uns sehr schwierig da haben im ersten Jahr. Und ja, halt vor allem also im Restaurant dann halt, oder, musst du dich in dem Hotel zurechtfinden. Das ist ja ein Marriott-Hotel, sehr corporate.
Mhm.
Dort muss man sich zurechtfinden und dann den Gast kennenlernen. Oder? Die Schweiz ist relativ straightforward, da ist 80% Schweizer und meistens, außer du bist gerade irgendwo in einer Top-Lage und da hast meistens Touristen. Und der Rest sind eigentlich Touristen und das ist dann eigentlich nicht wirklich relevant, was du dort für dich spezifisch etwas machst. Und da hast du wirklich einfach von Amerika bis Australien und alles zwischendrin. Also ist wirklich, und hast eben auch die, also man sagt, du musst etwa 50% Thais haben, Local Thais, zum Überleben oder zum wirklich gut laufen. Und ja, das ist glaube ich, die grösste Schwierigkeit gewesen, um wirklich auch...
Weil es ist ein Fine-Dining-Restaurant. Es ist sicher nicht so, dass es der grössere auf einer Mehrzahl von der Bevölkerung jetzt in Bangkok Thais Fine-Dining ist. Das ist sicher nicht so, oder? Durch das ist es ein teures Restaurant. Das ist
sehr teuer, ja. Ja, definitiv. Aber Bangkok hat sehr viele reiche Leute. Also das ist...
Und das haben wir erreicht. Also kannst du sagen, dass Sydney 50% Thai-Gäste hat? Heute? Oder dort, wo du aufgehört hast, vor einem Jahr?
Wahrscheinlich schon. Also, aber wir haben nie die Menge gehabt, die wir eigentlich hätten wollen.
Ja.
Also, das war immer schwierig, um die Leute zu erreichen. Das war natürlich auch ein Markt, der sehr competitive war, sehr am Wachsen war. Wir sind in einer Zeit gekommen, wo Michelin ist vor 7 Jahren hierher gekommen. Und seitdem sind eigentlich jedes Jahr 5 bis 10 Restaurants aufgegangen, wo tendenziell einen Michelin-Stern wollen oder in die Richtung gehen. Das ist natürlich ein sehr competitive Markt geworden in dieser Zeit. Und ja, du musst halt relevant bleiben. Oder? Die meisten Leute sind irgendwie 3-4 Nächte in Bangkok und dann gehen sie auf Koh Samui oder Phuket oder irgendwo ans Meer. Und ja, dann musst du halt in diesen Top 3 sein, dass
sie dann in dem Moment kommen, genau, nicht zum
Gang. Und für die Lokalen bist du dann halt so eine sind wir eher so ein bisschen Event-Restaurant geworden, wo es dann irgendwie am Birthday kommt oder am Anniversary oder irgendeine Family-Celebration oder so. Und ja, das haben wir dann, also habe ich schnell gemerkt, dass wir nicht, dass der Thai-Gast, wie das normal ist, oder dass du nicht wöchentlich willst, europäisches Fine-Dining essen, sondern dass du eigentlich on weekly base mit der Familie gehst, go Thai essen.
Mhm.
Als Thai. Und
ja, es ist ein Nische.
Absolut, ja.
Es ist eine Nische.
Absolut. Und ein völliges Überangebot. Also es ist,
ich habe letztes Mal gelesen, brauchst du allgemein, ich glaube, 68 Jahre, wenn du in jedem Restaurant gegessen hast in Bangkok in deinem Leben. Ja, ich bin am Aufholen, ich bin dran. Ja.
Und sagst, wenn du fertig bist.
Ja, bleiben noch 2-3 Tage. Was sind denn so die, weißt du, jetzt bezüglich der Mitarbeiter, ich glaube es auch, wenn wir da noch Detailregeln gehen, ein paar Teilleute in der Küche gehabt, also Mitarbeitende.
Mhm.
Was ist dir sofort aufgefallen, was da anders ist, bezüglich jetzt, also in Bezug zu der Schweiz? Was ist da der Hauptunterschied mit den Mitarbeitern gewesen? Oder ist?
Gute Frage. Ich glaube, der Umgangston ist sehr ein grosser Faktor. Also du bist sehr
respektvoll.
Ja, ruhiger, respektvoller, abgeklärter, weniger emotional. Also du hast jetzt da nie, also gibt immer die Geschichten von der europäischen Küche, die da hinkommen und dann so
alle zerstören.
Safe sind wie zu Europa und dann nach 3 Monaten sind sie alleine Küche, so ja. In dem Stil. Und das haben wir gewusst, dass du das da nicht kannst. Und das haben wir auch beide, der Arne und ich, haben beide gesagt, wir wollen nicht umschreien oder wir sind beides nicht so Typen.
Mhm.
Und da war relativ klar gewesen, dass wir da eigentlich Philosophie oder einen Umgangston schaffen wollen, der ruhig ist und respektvoll.
Und respektvoll und anpasst auf Teilkultur.
Genau. Ich glaube, was schwierig war am Anfang, ist, Teils sind sehr Hierarchie respektierend. Also wenn du der Chef bist und sagst etwas, dann sagen sie ja.
Mhm.
Auch wenn sie es nicht verstanden haben, auch wenn sie keine Ahnung haben, wie es geht, und auch wenn sie finden, so ein Vollidiot, das macht überhaupt keinen Sinn. Und das ist etwas, was wir haben müssen lernen, dass man wirklich auch das raus überkommt von ihnen, was man auch will. Also, dass man wirklich ein Feedback überkommt, dass sie auch mitentscheidet.
Eigentlich ehrlich.
Ehrlichkeit auch, ja.
Genau, dass sie ehrlich sagen, was sie jetzt, wie sie es findet, oder? Jetzt kann man vorstellen.
Ja, und also zum Beispiel oder Situationen, wo dann einem Sossi irgendwie das Fleisch nicht fertig ist. Da sagt er natürlich nicht, dass er es abgefuckt hat und das nicht funktioniert. Und
also
das
er
schickt es dann und dann merkst du, shit, jetzt musst du alles nochmal von neu machen. Und so in dem Stil, ja. Aber dort ist dann so ein bisschen schnell Ding gewesen. Du brauchst einfach jemanden, wo du kannst ehrlich reden, der dich versteht. Und es ist dann viel einfacher, wenn du eine Person hast, die dann kann, wo du kannst über eine Person kommunizieren. Mhm. Das ist
ja, mega spannend. David, was hast du Signif kocht oder hat oder kocht immer noch europäisch? Inwiefern hat so Thai-Koche einen Einfluss genommen, wo man jetzt kann sagen, ja, das ist in der Schweiz nicht so. Hat es einen Einfluss gegeben aus der Thai-Koche im Signif?
Ja, also Einfluss ist also Produkt natürlich. Also wir haben sicher mit Produkten, die es lokal gibt, viel mehr gemacht, wo man jetzt in der Schweiz nicht machen würde. Das ist auch eine Grundphilosophie von Ignif, dass man das nimmt, was im Umkreis ist, also wie ein Nest, man pickt, was
man
sich unten hat. Und wir haben natürlich auch schnell gemerkt, dass der Thai-Gast zu uns kommt mit der Erwartung, dass es da Swiss Fine Dining gibt und dass dort vielleicht auch etwas sein muss, was schweizerisch ist oder europäisch, was jetzt vielleicht im Nachbarhotel nicht gibt oder Nachbarrestaurant. Ja, wir haben so kleine Anpassungen gemacht, zum Beispiel im Thai-Geschmacksprofil gibt es keinen Essig.
Mhm.
Und die Schweizer Küche ist sehr essiglastig. Das haben wir sehr schnell müssen anpassen.
Das haben wir einfach mit anderen Säure-Elementen gelöst.
Viel mehr mit Zitrus machst oder mit, zu weniger mit,
mit
kräftigem Balsamico-Essig. Ja, das ist nicht so angekommen.
Und ich denke, aber du hast so, das ist ein Restaurant, das ist ein Feindeinig-Restaurant, das ist eine Weltstadt. Was hast du, kannst du mir etwas erzählen, was hast du für Celebs? Irgendwie hast du irgendwelche bekannte Persönlichkeiten dürfen begrüßen im Restaurant?
Ja. ja, wir haben da so lokale Celebrities gehabt, wo ich deren Namen nicht weiss.
Schauspieler, Musiker.
Da sind dann immer die vom Team gekommen, oh, this is this guy.
Ja.
Okay, I don't know. Aber Celebs, die ich kenne, also der Roger Federer ist mal gekommen.
Ah, ja.
Und der grösste Celeb ist der Robert Downey Jr. ist gekommen.
Okay.
Das war sehr speziell.
Weiss man das, dass sie dann kommen? Weiss man, dass ein Roger kommt schon, oder?
Beim Roger haben wir es gewusst, ja. Also er hat auch durch Andreas und Zahn
reserviert. Okay, ja.
Aber der Robert Downey, dort haben wir nur gewusst, dass ein Celebrity kommt. Und dass sie mit Bodyguards kommen und so.
So ein halber Restaurant.
Und sie werden einen privaten Tisch haben. Ja. Das haben wir gewusst. Mehr nicht.
Sehr gut. Hey, danke David. Ich glaube, das ist jetzt ein total spannender Einblick in deine Zeit, wo du da in GNIF geschafft hast. Und jetzt gehen wir so ein bisschen in eine andere Richtung. Mehr, etwas nicht mehr brennen, wo das ist eigentlich die wichtigste Frage für mich im ganzen Podcast. Wie viele Chilis tust du in deinen Papayasalat? Berühmte Sometime, es geht da immer, ich höre auch selber immer, wie viel Chili, essest du scharf? Ja, wie viel Chili tust du in Sometime, oder? Wie viel sind es bei dir? Es ist überhaupt Papayasalat? Voilà.
Also die fermentierte Fischsoße ist sie nicht.
Das ist eine Challenge.
Die normale Fischsoße ist sie. Ist jetzt aber nicht mein, ist jetzt nicht mein Lieblingsgericht. Also das würde ich jetzt nie für mich bestellen oder so. Und ich tue habe am Anfang sehr viel scharf gegessen, sehr viel Chilis. Ich hatte dann aber immer ein Problem mit dem Magen gehabt.
Okay.
Und habe dann gemerkt, mir geht es einfach besser, wenn ich kein Chili esse.
Also ich würde jetzt sagen, kein Chili.
Sei Chili, wirklich? Okay.
Wunder Fall, was ich morgen mache.
Du musst ja sehr umschlängeln hier in Bangkok, oder?
Ja.
Das kannst du im Chili ausweichen. Was ist
wie viel tust du rein?
Ja. Also ich bin so... Also für die, die Sometime nicht können, das ist der Papayasalat, wo der Thai in so einer grossen Mörserin zerstampfen und mit diesen Chilis verstampfen und das kommt nachher raus auf den Teller. Bei mir sind das so, ich bewege mich so bei 8. Aber das ist schon...
8 ganze Chilis,
ja. Aber das ist ja auch so grenzwertig.
Schweizisch aber dann.
Es tut weh. Es
tut im Moment weh. Aber ich habe mich selber so challenged, oder? So,
okay.
Aber ich meine, Thais, die nehmen total 13, 14, nehmen eine Handvoll. Das ist so. Die legen da rein und rühren sie rein und die zählen sie wahrscheinlich nicht. Aber es sind sicher mehr als 8. Sehr scharf, ja. Ist Thai-Koche die beste für dich auf der Welt? Anders gefragt, welches ist sie?
Nein, also ich würde jetzt bei keiner Küche sagen, es ist die beste. Ich glaube, es ist immer die Küche die beste, die man sich gewöhnt ist und am meisten Bezug hat. Und ist auch für mich immer die, wo ja, das, wo mit Liebe, Verständnis und gutem Produkt und Verständnis gekocht wird. Das ist immer die beste Küche für mich.
Ja.
Ob das jetzt in Mexiko ist, Amerika, Indien, Thailand oder Schweiz, das ist eigentlich...
Okay. Hast du da, wenn wir jetzt gerade so bei Thailand bleiben, Bustling City, Bangkok, hast du irgendeinen Rückzugsort, wo du dich in Thailand kannst zurückziehen? Weil, weiß nicht, um Stock länger als einen Monat, anderthalb in Bangkok ist anstrengend, oder?
Ja. ja, ich habe natürlich sehr gerne das Meer.
Ja.
Das ist für mich, weil ich am Meer sitze, am Strand, dann für mich fühlt sich das an wie Ferien.
Das ist, glaube ich, jetzt das falsche Land dafür, oder?
Ja, genau. Nein, so ein bisschen Rückzugsort Hua Hin habe ich sehr gerne.
Ja.
Und Khao Yai habe ich auch sehr gerne bekommen. Mhm. Ja, das sind so ein bisschen die einfachsten Orte zum Erreichen. Das sind beide etwa 2 bis 3 Stunden mit dem Auto.
Ja.
Das könnte ein Tagesausflug sein.
Schon spannend, du hast das Land nicht kennt, du hast die Stadt nicht kennt und jetzt, ja... Du lebst hier, du liebst es hier. Was schätzt du denn am meisten am Land oder Bangkok oder an der Kultur? Oder?
Gute Frage. Also ich glaube, die Kultur von der Thai selber schätze ich sehr. Das kennst du. Lächeln die dann an, sind die freundlich, respektvoll. Ich glaube, das ist etwas, was sehr ansteckend ist und auch sehr entspannend ist. Dann das Wetter finde ich super.
Das ist auch, trotz der Regenzeit.
Ja, wenn es Regenzeit hat oder heiß ist, ich habe das lieber als ständige Temperaturunterschied von 30 Grad. Ich habe sehr gerne warm selber auch. Die Nähe zum Meer finde ich super. Und es ist so ein bisschen, ja, Thailand selber, also es ist nicht immer alles perfekt. Es muss auch nicht immer alles perfekt sein. Und das ist okay. Das finde ich so jetzt im Vergleich zu der Schweiz ein sehr grosser Kontrast. In der Schweiz muss immer alles gegen aussen top und perfekt sein, wenn es vielleicht innen nicht so ist. Und ja, das schätze ich sehr. Das ist so ein bisschen entspannender auch.
Mega gut. Hey, jetzt aber ja, kommen wir zu einem anderen Thema. Und zwar hocken wir ja da im deinem Restaurant, wo du seit vier Monaten hast du gesagt, offen hast.
Seit dem Januar.
Also im Januar.
Also 10 Minuten.
Ja, ja, also eigentlich relativ frisch. Sati Food nennt sich das Ganze. Wir haben hier auch wunderbar ein paar Müsterli schon auf dem Tisch. Wir sind gespannt und probieren. Was bedeutet Sati? Was heisst Sati eigentlich? Spreche ich es überhaupt richtig aus?
Ja, also es ist ein buddhistisches Wort. Das heisst Mindfulness.
Mindfulness.
Sati.
Sati.
Ja, und das ist mehr in Bezug auf, wie man Sachen macht. Also, dass du bewusst, also sie sagen dann irgendwie Isati, so in dem ja. Stil. Also,
in welchem Zusammenhang? Aber es ist oft
in allem, was man macht, dass man halt zuerst überlegt, dass man, bevor man jetzt irgendwo herrennt, dass man zuerst überlegt, okay, wie mache ich jetzt das? Wie sehe ich aus? Wie trete ich auf? Was ist das Ziel, wenn ich dort hergegangen bin? Und das ist so ein bisschen die Grundidee auch vom Konzept, dass man wie sagt, okay, die Grundphilosophie, dass man ein Bewusstsein schafft für das Restaurant selber, von Farming bis zu Produktwahl, bis zu wie man das Produkt herbereitet, zubereitet, was man ins Gericht rein tut und wenn man das isst, wenn man jetzt ganz weit noch gehen will. Genau, jetzt habe ich den Faden verloren.
Macht nichts. Ich glaube, wir haben es alle verstanden, was Sati eigentlich aussieht, das sich bewusst sein, wie man etwas herstellt, wie man selber ist. Passt wunderbar irgendwie in die Thai-Kultur, finde ich. Also, was ist denn genau das Konzept dahinter? Also, jetzt haben wir das Wort, das ist das gesehen. Was ist das Konzept? Jetzt einmal.
Das Konzept oder die Grundidee, die ich machen wollte, ist im Prinzip, kommt aus etwas, was ich vermisst habe. Das ist einfach ein gut gekochtes Essen, das du jeden Tag essen kannst. Affordable und tasty.
Würdest du also sagen, all der Foodtonen ist nicht. Was hast du gesagt? Was war das erste?
Gut gekocht.
Gut gekocht. Schlecht. Du willst also Details vorwerfen. Das
nein,
ist
nein, das
schlecht.
Schlecht nicht. Kochen. Nein, nein. Aber du kennst es aus der Gastronomie. Du hast.
ja, jetzt wolltest du auf
den Weg. Das zu erklären, ja. Also, du kannst ein Produkt verkaufen, wo du maximalen Profit. Wo du das billigste Öl kaufst, das billigste Mehl, das billigste das. Und es ist dir eigentlich völlig egal, was da drin ist. Oder du kannst sagen, okay, ich mache jetzt eine Pizza und ich will das beste Mehl, ich will den besten Salami, die besten Tomaten.
Wie der Beste.
Wie du, genau.
Ein super Beispiel, danke David.
Ja, wo du auch wie so ein bisschen eine Verantwortung dem Konsumenten gegenüber hast. Und ich glaube, das ist in der kommerziellen Küche oder Gastronomie ein bisschen vermisse ich, dass du einfach das Vertrauen hast, dass du in das Restaurant gehst und sagst, okay, ich weiss jetzt, die haben da
speziell hier in Bangkok oder wie ist es allgemein?
Allgemein, ja. Allgemein. Bangkok ist einfach halt sehr extrem, weil du nicht zu Hause kochst. Also du bist da wirklich einfach angewiesen, auf was angeboten wird. Weil du wirklich einfach.
Das muss man vielleicht noch hinten nachgeben. Oder viel Thais, die da wohnen, Experts, die da wohnen, haben daheim in Bangkok keine Küche. Also es wird oftmals. Das Essen wird draussen nicht gekauft.
Hast schon eine Küche, aber du hast vielleicht auch
ein
Airpod und eine Mikrowelle.
Also das ist so Thai-Tee aufgießen.
Ja.
Deshalb ernährt sich Thais oder gerade in Bangkok einfach viel auf der Straße.
Ja. Und abstellen, oder?
Das umstellen.
Halt über die Apps, das ist sehr convenient auch. Also sehr.
Das heisst, wir hocken jetzt hier so in einem Gebäude, bei dir hier im Sati. Und das Gebäude ist eigentlich ein Parkhaus.
Genau.
Und du hast einen kleinen Shop unten drin. Es hat gar nicht so viele Tischli, oder? Ich nehme an, da hast du auch eine Strategie, ist mehr Delivery, mehr Catering.
Genau, ich habe das wie aufgemacht, so ein bisschen als Proof of Concept.
Proof of Concept und eine Satellitenküche sozusagen.
Im Prinzip, ja. Im Prinzip. Und wir sind dort jetzt bei 85% ist Delivery.
Ah, okay.
und das funktioniert. Und dann ist es wie quasi, da kannst du das, die, das Revenue nehmen und sagen, okay, jetzt tun wir das umrechnen auf 60% In-Dining und 40% oder 30% Delivery. Und dann ist das, macht das Sinn.
Jawohl. Ja. Ja, ich sehe es. Es ist ja nicht wie eine Walk-ins, wo jetzt und dann hast du noch ein Konzept, das also nicht gerade einfach zu verstehen ist, oder?
Genau.
Für die Leute. Jetzt, wir haben da Food vor uns. Das Essenskonzept, was ist es genau? So die?
Das Essenskonzept ist im Prinzip einfach Whole Food. Also ja. wir wollen bei den meisten Produkten wissen, woher sie kommen.
Jawohl.
Oder in die Richtung gehen, wo wir dann auch genau wissen, Brokkoli kommt von dort, das Rindfleisch kommt von dort, das kommt von dort. Und dann auch nicht nur spezifisch sagen, okay, wir kennen jetzt die Farm, sondern wir wissen, dass die Farm so und so anbaut, die und die Pestizide benutzt oder nicht.
Mhm.
Und ja, das ist so ein bisschen wie ein Standard, den ich für mich selber habe.
Mhm.
Den ich jetzt auch für meine Kinder würde haben, wenn ich Kinder hätte, oder auch für meine Familie. Und ich glaube, das ist so ein bisschen ein wichtiger, universeller Standard, der in der Gastronomie ein bisschen verloren gegangen ist, dass man wirklich auch meiner Meinung nach eine Verantwortung hat dem Gast gegenüber. Dass der Gast kommt zu dir und vertraut dir eigentlich
seinen Körper an,
dass er etwas konsumiert, wo du ihm sagst, ist gut für ihn zum Essen. Und du jetzt nicht nur seine Geschmacksnerven
befriedigen,
sondern auch ist gut für seinen Körper. Und ich glaube, das ist eine Verantwortung, die wir müssen
Und dass das noch kulinarisch dann verpackst, oder? Dass das dann auch wirklich lecker ist. Und ich werde es im Fall unbedingt mal probieren, weil ich so viel wette.
Greif zu.
Was ist das, ein Rap? Ein Rap?
Genau, das ist ein Rap. Also wir haben verschiedene Raps. Der da ist jetzt mit Beef. Inspiration ist ein Kebab. Es ist kein Kebab.
Nein, also, offensichtlich ist es kein. Also sieht aber nicht so aus.
Ja. Aber Geschmäcker sollten ähnlich sein wie ein Kebab.
Mm.
Genau.
Wow, mega.
Also ist mit Rindfleisch und Kabis, rotem Kabis und Salat.
Ist das auch, kann man sagen, das ist, also es fühlt sich auch wirklich so an, es ist wirklich fresh, es ist, ist der Gesundheitsaspekt dahinter, kann man sagen, das ist...
Definitiv, ja. Also ich habe wirklich, mich dann auch hinterfragt irgendwann und gefunden, okay, ich koche jetzt eigentlich Essen, wo das Einzige, was du eigentlich suchst, ist gutes Aussehen, guter Geschmack, gute Textur. Und dann musst du irgendeine Story noch dahinter verpacken. Ich habe dann wie gefunden, eigentlich müsstest du es eigentlich umdrehen. Eigentlich müsstest du Food wollen kochen, wo du sagst, ich kann das jetzt jeden Tag essen und das ist gut für mich.
Mhm.
Und wenn das der Fall ist, dann hast du eigentlich schon gewonnen. Dann machst du eigentlich schon viel richtig, meiner Meinung nach. Weil wenn ich ein Restaurantkonzept mache, wo ich sage, okay, das kann eigentlich nur einmal im Monat oder einmal in der Woche sein, dann, weißt du, was ich meine?
Das ja, also mein Gedanke ganz. Wenn du jetzt bei uns oder hast du eine Pizzeria, ja, dann gehst du Pizza essen.
Das machst du nicht jeden Tag?
Viele schon. Das machst du nicht jeden Tag. Aber es ist eigentlich so ein Food, wo eigentlich jetzt völlig in das Konzept ins Essverhalten von Bangkok eigentlich infiltriert hast, also wo das funktioniert tut, weil es alle so machen, aber in eine andere Richtung.
Genau.
Ja. Wie kommt es bei den Thais an?
Gut, also bei denen, die gesund essen wollen, also ich sage mal die mit einem Gesundheitsaspekt, ja. Kommt das sehr gut an, weil es glaube ich, für viele Thais ist gesundes Essen immer geschmackslos und langweilig. Und ich glaube, das ist auch etwas, wo wir mit Sati nicht machen. Also wir wollen wirklich, dass wir viel Geschmack dahinter haben und auch verschiedene Geschmäcker. Und dass es eben nicht langweilig ist. Dass es auch spannend
ist. Was ist das? Das Grüne, die Nudeln?
Das sind Thai Pesto Nudeln. Das ist ein Pesto mit Thai Basilikum und ohne Käse. Es schmeckt ganz ein bisschen scharf, ganz ein bisschen anders. Und dann so Eiernudeln mit
Lachs. Du bist ja schon noch mutig, gell? Jetzt sind wir Italiener, ein Asia-Pesto anbieten.
Ja, darum habe ich gedacht, wir machen das für dich. Wenn ein Italiener kommt, dann müssen wir da...
Aber sehr fein. Thai-Basilikum schmeckt halt einfach auch anders als unser Italo-Basilikum. Man hat eine gewisse Schärfe, was du glaubst.
So ähnlich wie Rucola.
Genau, so, einfach so ein Geschmack. Und das heisst, aber Thais, wo offen sind für zum gesunden Essen, logischerweise. Wo ist der Sportgedanke? Also, du bist ja auch topfit, wie ich gesehen habe. Hast du da auch irgendwelche Einflüsse jetzt mit spielst mit dem Protein, mit Kohlenhydraten in deinen Gericht, wo du
definitiv. Also ich glaube, was auch wichtig ist am Konzept, ist, dass wir wirklich approachable sind für alle. Also ich kann nicht jetzt ein Konzept machen, das sagt, okay, wir machen kein Vegan zum Beispiel. Oder wir machen keinen Zucker. Wir wollen nicht irgendetwas verteufeln. Also wir sagen, wir wollen eigentlich ein Konzept aufbauen, wo ein Kind kann kommen, der Grossvater kann kommen, der Profisportler kann kommen, ein Model kann kommen. Also wirklich die ganze Bandbreite von der Gesellschaft.
Ja.
Und ich glaube, das ist... ja, das ist, glaube ich, wichtig.
Und das geht auch auf, das merkst du jetzt nach 10 Monaten, dass das Pointen, dass das drauf, dass das wächst, dass das geschätzt wird.
Ja, also wir wachsen. Ich glaube, das Produkt ist gut.
Kannst du es messen, weißt du? Kannst du es messen? Das ist wahrscheinlich schwierig beim Delivery. Was sind es für Gäste? Weißt du, sind es Experts, sind es Thais?
Wir können das messen. Also, wir können das natürlich anhand der Leute, die das bestellen, messen. Und ich würde sagen, wenn jetzt der wenn der eine die für die ganze Familie bestellt, dann wissen wir nicht, ob das irgendwie zwei Kinder sind, die das essen.
Ja. Weißt du, ich meine jetzt so ein bisschen herkunftstechnisch. Du kannst sagen, okay,
das
sind
independenziell
Experts oder das sind jetzt vom Namen her, merkst du, das sind so mit.
Also ich würde jetzt sagen, das ist 50-50.
50-50.
Ja, also das können wir über Grab, dort haben wir relativ gute Daten.
Ja, das wäre so, Grab ist so ein bisschen das thailändische Uber, Uber Eats in der Schweiz. Das kannst du so ein bisschen messen.
Genau, dort haben wir relativ gute Daten.
Okay. Und was sind das da für... Ist das Schoki oder was ist das da?
Das ist Schoki. Also wir haben Protein Bars, die ich mache mit einem lokalen Chocolatier.
Ist er auch Schweizer?
Er ist Deutscher.
Fast.
Nicht Schweizer, er ist Deutscher. Schafft nur mit Thai Organic Single Origin Schoki.
Okay.
Ja,
also mit Schoki-Bohnen von
Thailand.
Ah.
Genau.
Thailand hat Schoki-Bohnen?
Ja, sehr viel. Ja.
Okay.
Thailand ist ein sehr interessantes Schoki-Land. Ja.
Ehrlich?
Ja.
Wieso im Speziellen?
Im Speziellen, weil Thailand nie kolonisiert war. Daher nicht von grossen Schoki-Produzenten auch in der Schoki-Farm kolonisiert wird. Also es gibt sehr viel. Man kann sich das ein bisschen vorstellen wie Weinproduzenten. Es gibt da sehr viele so Single-Origin-Schoki-Produzenten, die das zum Spass machen, die sehr reich sind. Und dort sensationelle, mega unique Schoki anbauen.
Wo ist das mit im Norden? Plantage?
Beides. Im Norden hat es viel. Ja. Es hat viel im Westen, im Süden hat es. Also die Hölle ein bisschen. Ja. Und die haben natürlich alle verschiedene Geschmacksnoten. Also du kannst da wenn du mal so ein Schoki-Tasting machst mit purem Kakao, das ist ganz strange. Lernst Schoki auf einem ganz anderen Level kennen, was wir eigentlich in der Schweiz kennen.
Das ist mit den Kaffeebohnen geht ein bisschen in die ähnliche Richtung.
Ja, genau. Ja.
Was kann man sagen, dass das ein Trend ist? Also, ich habe mir noch eine Frage aufgeschrieben wegen Bangkok. Erkennst du einen Food-Trend? Logischerweise, deine Sache ist eigentlich ein Trend. Erkennst du irgendetwas, wo...
Also ich glaube, Thailand ist, gibt eine Studie für das, ist ein, also Wellness ist ein riesen, ich will es nicht Trend sagen, das ist ein Markt, der wächst.
Also Wellness jetzt?
Wellness grundsätzlich.
Massage.
Ich sage jetzt mal Gym.
Onsen.
Ich sage Wellness Hotel. Ja. Ich sage Holistic Clinics, also so Longevity Clinic.
Ja, was?
Food ist 2023 Studie rausgekommen, dass Thailand der weltweit grösste Markt ist, Wachstum hat am Wellness-Markt.
Im Food-Bereich?
Auch. Im allgemeinen Wellness-Bereich. Ja. Food ist natürlich ein Teil davon.
Ist ein Teil davon, wo du dich drin siehst.
Genau.
Mit Sati.
Und ja, das ist spannend. Sonst Trends. Also ich glaube, Thailand ist sich auch ein bisschen am Kämpfen ein bisschen gegen den Drittwelt.
Image.
Image, genau. Danke. Und du jetzt auch ein bisschen, glaube ich, so ein bisschen, ja, ich immer mehr so herausfinden, was sind so ein bisschen die Produkte und die Märkte, die man kann in Thailand gegen raus repräsentieren kann.
Ich muss anfangs lachen, oder? Wenn, aber das heißt, so Thailand, Drittwelt, ja klar. Auf dem Land, es geht Armut, aber ich meine, wenn du da Bangkok, oder? Das ist einfach, ich meine, so fortschrittlich alles.
Aber
Food sowieso, aber Wellness und der Medizinbereich. Also wahnsinnig. Und oftmals hat man so das Gefühl, ja, das ist Thailand. Das ist einfach das Image, das du sagst, finde ich noch verrückt. Obwohl es das wahrscheinlich schon noch gibt. Oder Rural Thailand und Isan und überall. Ja, speziell.
Nein, dort hast du viele Produkte, eben Schoki und auch Kaffee ist ein super Beispiel. Meine, Kaffeemärkte ist sehr
am Kommen.
Mega am Kommen und ein riesen Thema und halt auch sehr, sehr prägt von diesen grossen Kaffeefirmen und Brands. Und ich glaube, so der kleine, wie soll ich sagen, Boutique-Farmer, der dort so ihre verschiedenen Roastings hat, das ist.
Es ist eigentlich noch verrückt, oder? Die, gerade in einem Land, der Thai ist ja eigentlich nicht ein Kaffeetrinker gewesen, sondern er ist Thai-Tea, die Richtung. Dass sich dann das wirklich so ein Potenzial, wie du sagst, das ist ein riesiges Potenzial, wenn das nachher in ein Kaffeetrinkerland hineingeht. Oder? Das ist natürlich, und ich sehe es selber, es ist überall Kaffeeshops von Norden. Also, das ist Wahnsinn.
Mhm.
Wie sich das kann entwickeln, das ist natürlich ein riesen Potenzial.
Mega, ja, ja.
Gerade für so Markt, oder? Ja, krass. Hey, ist super spannend. Und das mit den Schokolade, das habe ich im Fall nicht gewusst. Lassen wir gar keine Ruhe, dass Thailand so ein Schokoland ist.
Ja, klar, ja. Thailand ist ein großes Schokoland, ja. Okay. Das ist natürlich, in der Schweiz wird das sehr monopolisiert von diesen grossen Schweizer Produzenten.
Ja, also der Import, ich weiß es nicht, oder? Das ist ja sicher Südamerika-lastig, oder? In der Schweiz. Ich weiß es nicht.
Glaube, Südamerika und Afrika.
Und Afrika, oder? Groß. Ja, ja.
Aber eben, ich, durch die paar Leute, die ich kenne, die sich auch mit dem auskennen, dass sie haben alle gesagt, dass viele von diesen grossen Firmen, Valrhona zum Beispiel, haben versucht, in Thailand Farm-Setups zu machen, aber eben durch das viele von diesen Thais einfach keine Ahnung haben, wie man mit denen umgeht, sagen die sich, nein, wenn wir nicht.
Mhm.
Das ist zu kompliziert. Was gut ist,
ja,
natürlich.
Ja.
Oder? Das tut natürlich die Authentizität beibehalten.
Ja.
Aber es ist natürlich schwierig, dann so ein Produkt en masse in die Welt zu bringen. Also es ist natürlich dann wirklich Craft, kostet mehr.
Ja, ja, ja.
Das ist natürlich dann schwierig in der Schweiz oder in Europa zu rechtfertigen. Warum jetzt so die Thai-Schocke teurer ist als Schweizer Schocke.
Ja, ich probiere es gerne nachher. Thai-Schocke. Bei Crudo ist es Tradition, David, dass unsere Gäste immer ein Lebensmittel mitbringen.
Mhm.
Ich habe das Zeichen im Vorfeld natürlich.
Ja.
Was hast du uns mitgebracht?
Ich habe mir da ein bisschen überlegt, ich habe mich dann zuerst mit Zitrusfrucht gehen, dann habe ich gefunden, nein, ich glaube Ingwer ist ein gutes Produkt.
Mhm.
Und ich sehr spannend finde in allen Aspekten. Und ich glaube, wenn ich mich auf ein Produkt müsste entscheiden, das ich immer bei mir hätte, dann wäre Ingwer das.
Jetzt kommt die Gretz noch fragen, wieso?
Weil es sehr vielfältig ist. Also ich glaube, es ist, man kann das als Gewürz benutzen. Man kann es universell für Fleisch, Fisch, Gemüse als Geruchsnote, als Duft, als Marinade, als Getränk, als Trocken, als Gewürz. Also es ist, glaube ich, wirklich sehr eins von diesen Produkten, die du fast für alles kannst benutzen kannst.
Wo du deiner Küche auch in dem Fall sehr offen
hast. Definitiv. Und auch ist sehr in der holistischen Medizin, also ist schon gut für den Körper, wenn du Husten hast oder krank bist. Sehr, ich glaube, ein Produkt, das man kann immer und überall für alles benutzt.
Das ist auch noch eine spannende Frage eigentlich, oder?
Ja, ja, sehr.
Für so einen gestandenen Koch wie der Sternenkoch, wo man sich muss überlegen muss, was ist eigentlich für mich, wenn ich das Eis auswähle, das Wichtigste? Ingwer. Cool.
Es sind natürlich viele, aber Ingwer wäre das, was ich jetzt
würde. Ja,
das
nein, wenn dich musst entscheiden,
würde ich gerne nicht mehr dabei haben. Ingwer, oder?
Der Sackbefehl. Für den Koch. Und das Zweite, wo wir auch immer bei Crudo haben, ist eine Frage, die der vorherige Gast, den nächsten Gast stellt. Im vorherigen Folge Nummer 3 war das der Sven König vom Schweizerischen Fußballverband.
Yeah.
Und er will jetzt von dir wissen, und es passt eigentlich wie ein Fuß aufs Auge, es ist unmöglich, und das ist alles Zufall. Er will wissen von dir, ist dein Ernährungsverhalten für dich eine reine Zufuhr von Nährstoff? Oder zelebrierst du es dann auch noch? Also vom kulinarischen Aspekt her? Ich finde, das passt. Also gut, die Antwort kenne ich eigentlich schon.
Yeah.
Aber es passt irgendwie so gut zu dir.
Das ist jetzt eine einfache Frage.
Ja, es ist
Was ist die Frage nochmal von vorne?
Also, weißt, ist es für dich Ernährung eine reine Zufuhr, weil der Körper das braucht, zum Überleben? Oder ist es wirklich auch ein Zelebrieren? Und du tust ja jetzt eigentlich auch mega schauen in deinem Food, wie du die Lebensmittel zusammenstellst, damit es deinem Körper gut tut.
Mhm.
Er meint jetzt, kannst denn du das auch noch richtig zelebrieren und genießen wie für einen anderen Brotwurst?
Ich würde es so beantworten, ich würde sagen ja und nein. Also es gibt sicher Meals oder Situationen, wo ich esse, weil ich weiss, ich muss jetzt essen. Auch wenn ich gar keinen Hunger habe, aber ich weiss, okay, wenn ich jetzt nicht zu Mittag esse, dann bin ich 4 Stunden schlecht gelaunt und habe keine Energie und weißt du, was ich meine? Mhm. Also ich tue dort immer sagen, ein 80%, also ein bisschen, das immer Leute sagen, wenn sie mich fragen, wie sie essen sollen. Ich sage immer, du 80% schauen, dass du Makros, also Kalorien stimmen, also dass du gute Produkte hast, die richtigen Mengen, gut gekocht und 20% do whatever you want. Und iss, was immer du willst.
Mhm.
Also so ein bisschen eben Thema Cheat Day oder was auch immer.
Ja.
Ich glaube,
da geht es mehr ums Zelebrieren.
Man soll sich nicht zu sehr, du mir jetzt auch nicht irgendwie vorschreiben und sagen, okay, ich darf jetzt nur das und das essen. Dann würde ich mich wie in einer Box fühlen, wo ich. Ja, aber ich sage auch immer, in guter Ernährung, emotional machen wir nicht immer die richtigen Entscheidungen. Und darum sollte man sich da auch so ein bisschen ein Framework setzen und sagen, okay, wenn ich mir jetzt vornehme und sage, okay, morgen zum Mittag und zum Nacht esse ich das und das, dann esse ich das auch.
Ja.
Ob ich jetzt mehr Lust habe auf eine Pizza oder auf eine Bratwurst, ist jetzt gleich. Ich kann nicht immer nur nach meiner Lust und Laune leben.
Wann ist dein Cheat Day? Wann ist er? Hast du einen speziellen Tag für deinen Cheat Day? Also Cheat Day.
Ich kann jetzt nicht einen spezifischen Tag sagen, ich bin jetzt auch nicht so extrem, aber ich kann jetzt nicht, gibt einmal Wochen, wo 2-3 Mal etwas isst, was du jetzt vielleicht nicht würdest jeden Tag essen.
Bei mir ist es der nächste Tag ziemlich.
Ja, das soll ja so sein.
Wenn
du Ferien machst, sollst du es auch geniessen. Und so ist auch die Kultur.
Also ich mache da Ferien. Ich bin ja jetzt extra wegen Grund.
Ja, nein.
Hallo, David.
Grundsätzlich nur für
Leute. Grundsätzlich für Leute, die würden Ferien machen. Genau.
Das ist wichtig, dass man sich da nicht jeden Tag im Jahr irgendwelche.
Ja, dass man sich auch mental nicht so.
Ja, genau. Dass man sich nicht in einem Gefängnis fühlt.
Genau. Und jetzt darfst du selbstverständlich, ich weiss es wirklich nicht, wer unser nächster Gast wird sein.
Okay, ich habe die Frage.
Du hast sie aufgeschrieben?
Ja.
Okay. Moment, schnell, ich schaue gerade in meinem Handy noch an. Was denn die Frage
wird? Genau, ich habe das so ein bisschen gefunden, das ist vielleicht spannend. Ich weiss jetzt nicht, ob das ein Schweizer ist oder nicht, aber also. Was vermissest du oder sie in der Gastroszene in Bezug auf kulinarisches Angebot?
In der Schweiz allgemein oder in der... Okay.
Allgemein. Ich glaube, allgemein wäre spannend zum.
Kann man etwas vermissen, wo man gar nicht weiss, dass es gibt oder dass es nicht gibt? Das heißt,
ich glaube, da geht es mehr darum, zum sagen, okay, es muss jetzt nicht das Produkt sein.
Ich würde sagen, mehr von dem oder,
genau.
mehr Angebot in dem Bereich. Okay.
Genau, es könnte zum Beispiel auch sein, dass man sagt, okay, ich finde, die Gastro-Szene in der Schweiz ist zu sehr auf Köche ausgerichtet und zu wenig auf Service zum Beispiel.
Ja, okay.
Das ist ja. Das könnte jetzt das Thema sein.
Verstanden. Ist gut. Ich weiss es nicht, wer die Frage wird beantworten, aber ich freue mich jetzt schon drauf. Und mit dieser Frage an die nächste Gast, David, ist dieser Podcast eigentlich so ein bisschen ans Ende angelangt. Wir sind da gepolcht auf einer Stunde Sendezeit jetzt oder Aufnahmezeit.
Super, dann haben wir alles richtig gemacht.
Gell? Ich habe gesagt, mehr als eine Stunde machen wir nicht, aber es kommt jetzt darauf an, wenn du noch etwas willst, sagen willst, den Zuhörerinnen und Zuhörer, dann können wir jetzt auch ein bisschen überziehen, das liegt drin.
Ja, das ist okay.
Willst du noch etwas sagen?
Du, ich kann jetzt noch das abschliessendes Bonus.
Liebe Grüße in die Schweiz.
Liebe Grüße in die Schweiz.
Ich vermisse es mega, ja, mega doch. Fest. Und ja, es ist halt blöd, dass es jetzt gerade ein bisschen so neblig ist. Aber ich denke fest an euch. Genau.
Ich würde gerne mehr zurückkommen in die Schweiz, aber nur im Sommer. Nein, ja, vielen Dank, dass wir eigentlich das Gespräch zusammen haben.
Ich habe es mega spannend gefunden. Also, du hast ja so eine weitreichende Geschichte zum Erzählen gehabt, was du gemacht hast in deinen jungen Jahren eigentlich noch. Du bist wirklich, darf ich sagen, wie alt du bist?
Darfst du sagen, ja. Das.
Zarte 34. und für das eigentlich schon mega viel Erfahrung gemacht, sei das in der Küche, aber auch weltweit und kulturell. Ich hoffe, wir bleiben in Kontakt.
Sehr gerne, ja. Ich muss unbedingt dich besuchen kommen in Luzern nächstes Mal.
Unbedingt, ja. Dann
Pizza gehen
essen. Im G-Day hoffentlich.
Ja.
Yeah, es ist ja eine gesunde Pizza bei uns. Und viel Erfolg. Was ich noch eine Frage? Was ist noch irgendein Ziel mit Satie? Hast du irgendwie geht's noch weiter?
Aha, ja, das stimmt. Also wir tun jetzt.
Also zum Beispiel sehen wir Satie gleich in der Schweiz.
Ich tue es nicht ausschliessen. Also, ich hoffe es, ja.
Ehrlich? Okay.
Ich würde jetzt nicht sagen, wann, aber das ist sicher ein Ziel, dass wir jetzt aus dem raus, was wir da machen, wir haben jetzt auch eine Firma gegründet in der Schweiz.
Ja, ah, okay.
Und machen dort das Fundraising, dass wir dort auch, wenn wir dann das Geld zusammen haben, dass wir dann können die Thai-Expansion machen.
In der Schweiz.
Und dann auch in der Schweiz. Später, ja.
Okay, mega cool. Hey, Kukuna. David, danke viel
danke
mal.
Dir, Sergio.
Ich wünsche dir einen wunderschönen Abend.
Danke, wünsche ich dir auch. Gute Zeit in Thailand und geniesse es.
Ja, ich gehe jetzt da schnell. Strössli, aber etwas, ein Grillfischli essen. So, alles Gute, vielen Dank. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war es aus Bangkok, Thailand. In der nächsten Folge werden wir wie gewohnt wieder in der La Bestia Pizza Aperitivo Bar sitzen und unseren nächsten Gast empfangen. Ich grüße euch, lieb, macht's gut, tschüss zusammen, ciao, ciao.
Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heisst Crudo, willkommen in der Welt von der Kulinarik. Bis dann, Cin Cin und einen guten Tag.